Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, seid recht herzlich zu unserer heutigen Bibelstunde am Telefon gegrüßt. Jedes Mal am Anfang gebe ich so ein paar technische Hinweise, weil hin und wieder doch einmal ein Neuer auch zu uns dazukommt und ihnen möchte ich sagen, wie wir das am günstigsten mit der Bibelstunde übers Telefon halten können. Telefon, da sieht man ja nichts und da ist die Gefahr relativ groß, dass man innerlich abschaltet. Man hört zu, aber dann irgendwann geht's einem ein bisschen unter. Und deswegen ist es gut, wenn man gerade auch bei der telefonischen Bibelstunde seine Bibel dabei hat, damit man auch gerade in diesem Buch das mitverfolgt, um was es geht. Oftmals werden einem da noch ganz andere Gedanken groß und wichtig, die man vorher gar nicht gehabt hat. Also meine Empfehlung, nehmt euch zu dieser Bibelstunde auch die Bibel mit dazu. Dann wollen wir natürlich auch ein Stück Gemeinschaft haben, auch wenn wir uns nicht sehen können. Gemeinschaft können wir haben, indem wir mit den gleichen Worten beten. Gemeinschaft können wir haben, indem wir die gleichen Lieder singen, die Lieder von unserem Herrn. Wir benutzen dazu das Gemeinschaftsliederbuch, das in den Stadtmissionen und den landeskirchlichen Gemeinschaften das normalerweise übliche Liederbuch ist. Und den geistlichen Liederschatz, den die Brüdergemeinden benutzen. Viele Lieder sind in beiden Büchern. Manchmal weicht eine Zeile ein bisschen im Text von der anderen ab. Nicht das Gegenteil, aber eine andere Formulierung. Das merkt man und das stört auch nicht sehr. So wollen wir auch gemeinsam singen. Und ich will das nochmal erwähnen. Die Bibelstunde, die wir am Telefon haben, sie wird ja immer donnerstags aufs Telefon gelegt, ist die Bibelstunde, die in meiner Gemeinde in Meckenheim in der Pfalz am Mittwoch üblich ist. Solltet ihr es mal einrichten können, dann dürft ihr gern auch in Meckenheim mit dabei sein. Wir treffen uns im Gemeindesaal meiner Gemeinde in Meckenheim-Pfalz in der Sandgasse 31. Normalerweise gehen wir ein biblisches Buch durch, eventuell ab nächste Woche eine Themenreihe, das werden wir dann nächste Woche entscheiden. Heute wollen wir uns aber einer anderen Sache widmen. Das habt ihr vielleicht auch schon wahrgenommen. In meiner Gemeinde soll immer am ersten Mittwoch im Monat eine Fragestunde sein. Das heißt, Geschwister, die eine biblische Frage, eine seelsorgerliche Frage oder eine persönliche Frage hatten, konnten die aufschreiben, in einen speziellen Kasten, der in unserer Gemeinde steht, einlegen und in dieser ersten Bibelstunde wird sie dann genauso anonym, wie sie eingelegt ist, anonym beantwortet. Und ich habe das gemerkt, diese Fragen sind manchmal auch für Menschen, die am Telefon so mithören, interessant und geistlich hilfreich. So rechne ich damit, dass unser Herr Jesus auch in dieser Bibelstunde uns etwas sagen will und zu sagen hat. So wollen wir jetzt unsere Bibelstunde beginnen, im Namen des einzigen wahren Gottes, den es gibt, des dreieinigen Gottes. Wir beginnen im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und als erstes wollen wir gemeinsam ein Glaubenslied singen. Es ist ein Bekenntnislied, das Lied »Solang mein Jesus lebt«. Lasst uns von ganzem Herzen singen. Es findet sich im geistlichen Liederschatz unter der Nummer 670 und im Gemeinschaftsliederbuch unter der Nummer 401.
Liebe glüht, er ist.
Wunderbar, wie wir das gesungen haben, so ist das. Solange mein Jesus lebt und seine Kraft mich hält, hebt, heißt er hält, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in Lieb erglühen. Auch wenn der Löwe brüllt, auch wenn es die größten Probleme gibt, er ist bei uns. Das sollten wir uns immer wieder sagen. Und mit ihm wollen wir jetzt zu Beginn unserer Bibelstunde reden. Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass wir wissen, dass du dort bist, wo zwei oder drei in deinen Namen versammelt sind. Und auch um diese Bibelstunde sind mehr als einer versammelt. Sind etliche an den Telefon, etliche haben es schon in Meckenheim wahrgenommen, was du uns sagen wolltest. Du redest durch dein Wort. Hab Dank dafür, dass du dich durch dein Wort so offenbaren kannst, dass uns die wichtigen Dinge wichtig werden und wir auch erkennen, was nicht so wesentlich ist und was wir daneben liegen lassen können. Du kennst jetzt jeden von uns. Du kennst die, die innerlich gestärkt und getröstet wurden durch dich, die großen Segen vielleicht in der letzten Zeit erlebt haben. Bitte, segne sie weiter. Du weißt aber auch, ob da eine Schwester oder ein Bruder ist, die im Augenblick sehr niedergeschlagen sind und traurig sind. Bitte sei auch ihnen nahe. Lass sie merken, dass du ein Gott bist, ein Gott allen Trostes, der ihnen auch beisteht. Und hilf uns jetzt allen im Hören auf dein Wort, dass deine Wege und deine Pläne uns noch größer werden, und dass dein Trost und deine Hilfe noch stärker an unserer Seele wirkt. Segne uns jetzt. Amen. Und Geschwister, wir wollen ein zweites bekanntes Lied noch miteinander singen. Es geht ja um Gottes Wort. Wir wollen ja auf unsere Fragen Antworten aus dem Wort Gottes haben. Und deswegen ist es so gut, dass wir dieses Wort Gottes haben. Und so wollen wir jetzt gemeinsam singen, Herr, dein Wort, die edle Gabe. Es steht im geistlichen Liederschatz unter der Nummer 42 und im Gemeinschaftsliederbuch unter der Nummer 159. Geschwister, heute sollen uns zwei Fragen beschäftigen, die Geschwister bei uns über die Offenbarung des Johannes gestellt haben. Die Offenbarung des Johannes ist sicherlich eines der am schwersten verständlichen Bücher der Bibel. Es ist ein prophetisches Buch. Prophetie heißt, es werden zukünftige Dinge weitergegeben. Es wird etwas enthüllt, was man normalerweise nicht kennen kann. Im ersten Kapitel dieses Buches, da wird berichtet, wie der nun mittlerweile schon alt gewordene Apostel Johannes Jesus noch einmal sehen darf. Johannes dürfte vielleicht in dieser Zeit schon 80 bis 90 Jahre gewesen sein. Wieder war eine Christenverfolgung. Und Johannes ging davon aus, könnte das jetzt schon soweit sein, dass jetzt der Antichrist aufkommt, dass die Welt bald untergeht? Und in dieser Zeit offenbart sich ihm Jesus. Er enthüllt sich ihm. Jesus ist ja immer da. Er hat ja gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber ich gehe mal davon aus, deine Augen haben ihn nicht gesehen. Meine Augen haben ihn auch nicht direkt gesehen. Und Johannes hatte ihn schon Jahrzehnte nicht mehr gesehen. Aber jetzt enthüllt sich Jesus nochmal vor ihn und nun gibt er dem Johannes einen Auftrag. So heißt es in Offenbarung 1, Vers 19 an, schreibe, was du gesehen hast und was da ist und was geschehen wird danach. Offenbarung 1, Vers 18. Also ganz eindeutig, Jesus sagt dem Johannes, ich zeig dir jetzt etwas, das schreib auf. Wenn er es aufschreibt, bedeutet das, das soll dann auch erhalten bleiben. Nicht sag es irgendwo einmal, damit es die Leute hören. Nein, es sollen die Christen zu allen Zeiten vor Augen haben. Hier ist niedergeschrieben, was dem Johannes gezeigt worden ist. Und zwar über die Gegenwart. Jesus redet immer zuerst einmal in die Gegenwart. Damals in die Gegenwart, in der Johannes stand. Als alter Mann noch war er verbannt auf die Insel Patmos. Und dort auf der Insel Patmos, da war es für ihn schlimm. Der römische Kaiser wütete gegen die Christen. Und Johannes hat sich vielleicht manchmal gefragt, wie wird's mit der Gemeinde überhaupt weitergehen, wenn solch schreckliche Verfolgungen über die Gemeinde gehen. Und da offenbarte sich Jesus. Und dann sagte Jesus, ich bin der Anfang und das Ende. Ich war am Anfang da und ich werde bis zum Ende bei euch sein. Das gibt er weiter. Und wenn ihr dann dieses Buch hineinseht, dann seht ihr, es gibt leichter verständliche Teile und schwerer verständliche Teile. Die Kapitel 2 und 3, die sind vielleicht leichter verständlich. Es sind 7 kurze Briefe. Briefe an Gemeinden, die es damals schon gab. Aber am Ende der Briefe steht immer, wer ein Ohr hat, also wer hören kann, geistlich hören, der soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus diktierte 7 kurze Briefe. Sie gingen damals an die Gemeinden in Ephesus, in Thyatira, in Laodicea, in Philadelphia und so weiter. Und die Leute in diesen Orten hörten, was Jesus ihnen schrieb. Sie kriegten es schriftlich. Wir wohnen woanders, vielleicht in Neustadt, vielleicht in Kloppenburg oder sonst wo. Auch in unsere Situation hinein gelten diese Briefe. Meist sind es Aufrufe zur Umkehr, auch zur Umkehr unter Gläubigen. Wenn wir auch Kinder Gottes sind, so sind wir doch ständig in der Gefahr, laut zu werden, müde zu werden, uns einschüchtern zu lassen oder Irrtümern auf den Leim zu gehen. Und deswegen ist es immer wieder nötig, dass der Herr uns ruft, damit wir auf dem Weg bleiben, der letztlich zum Himmel führt. Dann wird in der Offenbarung mehr als einmal ein Blick in die unsichtbare Welt getan. Wir leben ja auf der sichtbaren Welt, aber wir sind umgeben von der unsichtbaren Welt. und von der unsichtbaren Welt aus, da wird diese Welt regiert. Von der unsichtbaren Welt aus, da werden Strippen gezogen, die sich in dieser Welt auswirken. Und zwar vor allen Dingen im Blick auf das Gute. Johannes darf den himmlischen Thronsaal sehen. Und er sieht in diesem Thronsaal eine Rolle, ein Buch, das siebenfach versiegelt ist. Und dem Johannes wird gleich klar, in diesem Buch ist die ganze Zukunft der Weltgeschichte. Und am Ende wird die Weltgeschichte gut ausgehen, denn es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde sein. Aber das Buch muss geöffnet werden. Die Zeit muss ablaufen bis zu dem Punkt, wo Jesus wiederkommen wird, wo die neue, wunderbare Welt da sein wird, das neue Jerusalem. Und dann hört er eine Stimme dort in der unsichtbaren Welt, in die Johannes rein entrückt ist. Wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen? Und er schaut sich um und er sieht Engel, er sieht himmlische Wesen, Wesen, wie man sie vorher noch nie gesehen hat. Und er sieht Menschen, 24 Älteste, Vertreter Israels des alten Bundes, 12, und 12 des neuen Bundes. Und während die Stimme erschallt, wer kann dieses Buch öffnen, da hebt niemand den Finger. Alle wissen, wir sind nicht würdig. Und dann denkt der Johannes, was soll denn das werden? Soll es immer so weitergehen wie jetzt, dass das Böse herrscht, dass die Kinder Gottes verfolgt werden? Und er weint. Und dann kommt ein Engel und sagt zu Johannes, weine nicht. Das Lamm, damit ist Jesus gemeint, der das Opferlamm für unsere Sünden wird, er ist würdig, das Buch zu öffnen. Und dann sieht er diesen Jesus als das Lamm Gottes auf den Himmel zu gehen. Und er sieht, dass dieses Lamm die ganze Weltgeschichte in der Hand hat. Geschwister, das sollten wir uns gerade auch in unserer Zeit vor Augen malen. Wenn man hört, was in Afghanistan los ist, dass da die extremen Anhänger des falschen Propheten Mohammed jetzt gesiegt haben. Sie haben gesiegt im Grunde über die Armeen der Welt. Zuerst haben sie die Russen besiegt, jetzt haben sie den ganzen Westen besiegt. Sie fühlen sich als Sieger. Aber sie sind nicht die Sieger. Gesiegt hat das Lamm Gottes, Jesus. Und es wird dann gezeigt, wie im Laufe der Zeit in der Offenbarung Probleme über die Welt kommen, Hungersnöte, Verfolgungen, Seuchen und sonst was für Katastrophen. Aber am Ende hat Jesus alles in der Hand. Nun habe ich hier zwei spezielle Fragen. Die Fragen beziehen sich unter anderem auf die Zahlen und Zeiten, die in der Offenbarung genannt sind. Ein Bruder stellt die Frage, ich möchte sie mal wörtlich lesen, sind die vielen Zahlenangaben in der Offenbarung, zum Beispiel die 144.000, die versiegelt werden, oder die 1260 Tage, wo das Böse auf der Welt besonders herrschen wird, sind es symbolische Zahlen oder sind es Zahlen, die wir eins zu eins übernehmen, an denen wir also feststellen können, 144.000 aus Israel werden versiegelt, das heißt nicht 144.200, sondern genau diese Zahl. Nun, Martin Luther, der hat einmal im Blick auf die Offenbarung gesagt, sie ist für mich wie ein Buch mit sieben Siegeln. Er hat ja die Bibel übersetzt und er hat sich auch mit der Offenbarung beschäftigt. Und er hat auch mancherlei Gedanken zu diesem Buch gehabt. Und hinterher hat er sich immer wieder gesagt, aber ob ich wohl recht habe? Ein Buch mit sieben Siegeln. Auch wir, wenn wir uns mit diesem Buch beschäftigen, werden sicherlich nicht alles erkennen. Aber wir werden manches sehen, was von Bedeutung ist. Ich möchte am Anfang lesen aus Offenbarung Kapitel 11 von Vers 3 bis 8. Um diesen Abschnitt geht es zum großen Teil. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen, 1260 Tage, angetan mit Säcken. Diese sind die zwei Ölbäume und die Fackeln stehen vor dem Herrn der Erde. Und so jemand sie will schädigen, so geht Feuer aus ihrem Munde und verzehrt ihre Feinde. Und so jemand sie will schädigen, der muss also getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, dass es nicht regnete in den Tagen ihrer Weissagung, und sie haben Macht über das Wasser, das zu wandeln in Blut und zu schlagen die Erde mit allerlei Plagen, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis beendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen einen Streit halten und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf der Gasse der großen Stadt, die da heißt, geistlich, Sodom und Ägypten, so auch der Herr gekreuzigt ist. Die erste Frage war, sind die Zahlen wörtlich zu nehmen? Hier in unserem Abschnitt wird von 1260 Tagen geredet. Die zwei besondere Zeugen bekommen haben, indem sie am Ende der Welt Gottes Wort mit ganzem Nachdruck und Ernst sagen sollen. Ist das wirklich wörtlich zu nehmende Zahlen? Geschwister, lasst mich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Es gibt in der Heiligen Schrift Zahlen, die symbolisch sind. Und es gibt in der Heiligen Schrift Zahlen, die 1:1 zu nehmen sind. Wenn es sich erfüllt hat, wurde deutlich, was damit gemeint war. Ich bringe mal ein Beispiel. Da hat der Prophet Jeremia gesagt, dass die Gefangenschaft der Kinder Israels in Babylon 70 Jahre dauern wird. Er hat das Ende der Gefangenschaft ja gar nicht erlebt. Er ist selber auch gar nicht nach Babylon verschleppt worden, sondern seine Landsleute hatten ihn mit verschleppt nach Ägypten. Und dort haben sie ihn wahrscheinlich getötet, aus Zorn. Aber interessant ist, er sagte 70 Jahre voraus und es haben sich 70 Jahre ereignet. Was wissen wir über die Endzeit? Eigentlich ungeheuer viel. Wir können das gar nicht alles wiedergeben. Die Bibel zeigt, je mehr wir dem Ende der Welt entgegengehen, desto dunkler wird es auf dieser Welt sein. Und die letzten 7 Jahre auf dieser Erde wird ein Machthaber, er wird das Tier genannt, großen Einfluss auf dieser Welt haben. Er ist ähnlich wie Jesus, allerdings nicht geistlich und gut, sondern ungeistlich und böse. Er war tot, wie Jesus tot war. Und er ist auferstanden. Er hatte eine tödliche Wunde, die heil geworden ist. So wird er in Offenbarung Kapitel 13 beschrieben. Es hat einmal jemand gesagt, der Teufel, der ist der Affe Gottes. Er äfft vieles nach. Aber das Nachäffen ist nicht die Sache, ist eigentlich nur peinlich. Aber eins ist ganz deutlich, es wird am Ende der Zeiten ein schrecklicher Weltherrscher herrschen. Seine Regierungszeit wird 7 Jahre betragen. Das wird immer wieder mal deutlich beim Propheten Daniel und auch in der Offenbarung. Und dann wird aber immer wieder einmal von 3,5 Zeiten gesprochen. Das ist ja genau die Hälfte der 7 Jahre. Die ersten 3,5 Zeiten Da scheint's noch etwas vernünftiger zuzugehen, ein Stückchen aufwärts. Aber dann wird es wohl in den zweiten 3,5 Jahren immer schlimmer. Jetzt zu der Frage, ist das so wörtlich zu nehmen? Ich weiß es nicht ganz genau. In jedem Fall aber wird Gott das Böse nicht einen Tag länger auf der Welt herrschen lassen, als er es für richtig hält. Und wenn er 7 Jahre hier gesagt hat, die 7 ist eine gewisse Vollkommenheitszahl, dann zeigt das, das Böse hat viel Macht, aber einmal geht seine Macht dem Ende entgegen. Während dieser Antichrist aufkommt, treten 2 Persönlichkeiten auf die ich im zweiten Teil jetzt gleich noch eingehen werde. Und sie sprechen zur ganzen Welt. Es ist hochinteressant, was die Bibel sagt über Entwicklungen in der letzten Zeit. Es sagt, dass die ganze Menschheit den Antichristen sehen wird. Wir nennen ihn den Antichristen. Die Bibel nennt ihn das Tier. Das ist ein Bild, das sprechen kann. Zur Zeit des Johannes gab es zwar viele Götzenbilder, aber keins konnte sprechen. Dieser letzte schreckliche Weltherrscher wird in der ganzen Welt gesehen. Aber auch die 2 Zeugen, die Zeugen Gottes sind, die von Jesus Zeugnis ablegen in dieser Zeit, auch sie werden auf der ganzen Welt gesehen. Vor 100 Jahren konnte sich das keiner vorstellen. Heute kann ein Mensch in Kabul, in Neu-Delhi, in USA ins Mikrofon sprechen. Eine Kamera nimmt ihn auf und in deutschen Wohnzimmern im Fernseher sind sie zum selben Augenblick schon zu sehen. Was in der Bibel angekündigt ist, hat sich erfüllt. Es kann die ganze Welt eine bestimmte Person sehen. Nun, vieles erfüllt sich 1:1. Auch wenn man sich's vor 200 oder vor 100 Jahren nicht vorstellen konnte. Nun stellt dieser Bruder, der die Frage gestellt hat, auch die Frage, ist das auch so mit der 144.000? Es wird in Offenbarung 7 gesagt, dass 144.000 aus Israel versiegelt werden. Das heißt, wenn die ganz schlimme Zeit kommt, bevor die großen Plagen über die Erde gehen, werden 144.000 unter einen besonderen göttlichen Schutz gestellt. Ein Siegel ist ja so etwas Ähnliches wie ein Stempel heute. Eine behördliche Sache, die eine Sache schützt. Nun, wer zu Gott gehört, hat einen solchen Siegel. In Epheserbrief, Kapitel 1. Da wird einmal gesagt, dass wir versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist, wo wir gläubig wurden. Wenn du dich zu Jesus bekehrt hast, da hat Gott dir ein unsichtbares Siegel aufgelegt. Petrus schreibt einmal, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Aber ich sage euch, wenn dieser brüllende Löwe in unsere Nähe kommt, dann sieht er dieses Siegel und dann gruselt's ihm. Er weiß, er kann euch nicht antasten. So ist es in Gottes Wort angekündigt und da können wir auch ganz sicher sein. Wie viele Tage eine Plage gehen wird, wie viele Tage ein Segen kommt, können wir nicht immer hundertprozentig erkennen. Eine biblische Zeitangabe kann symbolisch sein, sie kann aber auch 1:1 sein. Einmal heißt es in Gottes Wort, vor Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie der Tag, der gestern vergangen ist. Das heißt, Zeiten können viel länger sein, aber auch viel kürzer, als wir mit unseren irdischen Uhren messen können. Gottes Uhren sind vollkommen Unsere Uhren sind nicht immer vollkommen. Diese biblischen Zahlen können 1:1 übernommen sein, sie können aber auch symbolische Zahlen sein. Wichtig ist das, was in dem Zusammenhang steht. Und den wollen wir uns jetzt nochmal hier in der Offenbarung ansehen. Hier wird gesagt, 2 Zeugen treten auf und weissagen. Sie treten möglicherweise in Jerusalem auf. Vielleicht ist aber auch das ein Bild für die weltweite Gemeinde. In jedem Fall ist es die Stadt, in der der Herr gekreuzigt wurde. Jerusalem ist die Stadt, in der Herr gekreuzigt wurde. Aber die Gemeinde ist der Ort, wo die zusammenkommen, für die Jesus gestorben ist, für die er sein Blut vergossen hat. 2 Zeugen werden klar und deutlich Gottes Wort sagen. Sie werden Ölbäume sein. Ölbäume, das sind die Bäume, die diese Frucht bringt, die dieses Olivenöl bringt, was ein Symbol für den Heiligen Geist ist. Wenn sie reden, dann offenbart Gott sich durch sie. Diese 2 speziellen Zeugen haben aber auch noch eine andere Vollmacht. Sie können Wunder tun. Sie sind wie einst Mose. Mose hatte den Auftrag, sein Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft zu führen. Am Ende der Zeiten wird die Gemeinde entrückt werden zu Jesus. Aber vorher wird es schlimm für die Gemeinde. Ihr müsst gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern, hat Jesus gesagt. Und er hat gesagt, sogar euch untereinander werdet ihr verraten. Es wird manchmal so schlimm unter euch sein, das kann man sich kaum vorstellen. Es werden Irrlehrer in der Gemeinde auftreten und viele schlimme Dinge werden passieren. Aber Gott schickt hier 2 Zeugen, die den Weg aus dieser Welt, in denen es auch für die Gläubigen schlimm zugeht, für sie bahnen werden. Mose hatte die Möglichkeit, Wunder zu tun. Als die Ägypter die Kinder Israels nicht rauslassen wollten, konnte Mose Wunder tun. Gott hat ihm die Vollmacht gegeben. Unter anderem war es ihm möglich, das Wasser im Nil in Blut zu verwandeln. Das war ein Schrecken für alle Einwohner dieses Landes. Und es bereitete den Tag vor, wo die Kinder Israels in die Freiheit gehen konnten. Dann wird hier gesagt, sie haben Macht, den Himmel zu verschließen. Wenn es hier um 3,5 Jahre geht, aus dem Alten Testament wird uns von Elia berichtet, das Volk war so weit weg von Gott. Sie dienten den Götzen, sie dienten den Baals. Und das Elia, der Prophet, er konnte beten und aufgrund seines Gebetes regnete es 3 Jahre nicht. Warum? Weil Gott die Menschen verdursten lassen wollte oder verhungern lassen wollte? Es sind ja Menschen verhungert und verdurstet. Nein, das ist nicht Gottes Ziel gewesen. Gottes Ziel war, sie aufzurütteln, dass sie umkehren sollen zu ihm. Die Offenbarung zeigt, was Gott alles dran setzt, dass Menschen am Ende der Zeit sich noch bekehren sollten. Im Vers 3, Offenbarung 11, da heißt es, die 2 Zeugen, die da weissagten, waren angetan mit Säcken. Angetan mit Säcken. Denken wir mal an Johannes den Täufer. Er war mit Kamelhaar angekleidet. Sie treten nicht auf wie die großen Politiker oder die großen Wissenschaftler, sondern sie treten ganz bescheiden auf. Säcke, das waren die Kleidung der Bußprediger. Wir sind in einer Zeit, wo Prediger auftreten, die den Menschen nach dem Mund reden. Es wird im Timotheusbrief gesagt, sie werden sich Lehrer aufladen, wonach ihnen die Ohren jucken. Diese Prediger reden den Menschen nicht nach dem Mund. Ihre Worte sind wie Feuer. Sie selbst treten auf wie Fackeln. Es kann nicht übersehen werden, was sie sagen. Es werden sich manche gegen sie auflehnen, aber Gott ist mit ihnen. Und die Feinde werden schweigen müssen. Die Feinde werden umkommen. Das Wort, was aus dem Mund dieser Bußprediger kommt, wird sie richten. Wie ist das gemeint? Und das ist die zweite Frage. Wer sind diese Zeugen? Auch hier muss ich sagen, wir können das nicht hundertprozentig sagen. Ich kannte einen Prediger, der war geistig unter einen seltsamen Bann geraten. Und er hatte plötzlich den Eindruck, er wäre einer dieser Zeugen. Nun, er war es nicht, er war ein Stückchen verblendet. Diese beiden Zeugen sind scheinbar Persönlichkeiten, wie es sie schon mal gegeben hatte. Ich erwähnte, Mose hatte die Gabe, Wasser in Blut zu verwandeln. Elia konnte durch sein Gebet dafür sorgen, dass es nicht regnete. Und so gab es immer wieder einige Bibelausleger, die meinten, vielleicht ist es Mose und Elia, die wieder auftreten. Elia ist ja nicht gestorben. Die beiden Zeugen werden umkommen, sie müssen noch sterben. Und im Hebräerbrief, da heißt es, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Elia ist nicht gestorben, er ist im feurigen Wagen in den Himmel gefahren. Die Juden gehen davon aus, dass Elia noch einmal wiederkommen wird. Und am Ende vom Buch Malachi, da wird auch vom Kommen des Elia vom großen und schrecklichen Tag des Herrn gesprochen. Nun erklärt allerdings der Herr Jesus, dass Elia eigentlich Johannes der Täufer gewesen ist. Deswegen sage ich, wir wissen nicht genau, wer die beiden sind. In jedem Fall werden sie in der Kraft des Mose und des Elia auftreten. Und wie man damals wusste, jetzt redet Gott durch den Mose, jetzt redet Gott durch Elia, so wird jeder, der sie hört, merken, Gott hat mir hier etwas zu sagen. Mose selbst ist gestorben. Gott hat ihn beerdigt, so wird es im letzten Kapitel des 5. Mosebuchs beschrieben. Und von daher können wir das nicht ganz genau wissen, aber wir wissen, Gott schickt am Ende der Zeiten noch einmal zwei Zeugen. Einige sind davon überzeugt, dass sie speziell zu Israel reden. Auch der Hinweis, dass sie in der Stadt sterben werden, wo Jesus gestorben ist, könnte auf Jerusalem deuten. Und die Bibel zeigt, dass am Ende der Zeiten die Israeliten dorthin zurückziehen. Ich sage nur könnte, vielleicht ist es so. Vielleicht ist es dann sogar so, dass durch ihre Verkündigung 144.000 gläubig werden, die dann versiegelt werden. Aber Geschwister, wir sind nicht Gottes Geheimräte. Wir wissen nur, Gott gibt seinen Zeugen Vollmacht, Gott redet deutlich, dass es jeder merkt, und manchmal gibt es spezielle Zeichen, die das noch unterstreichen. Einige Bibelausleger sind auch der Überzeugung, es wäre Henoch und Elia. Von diesem Henoch wird im 1. Mose Kapitel 5, Vers 24 gesprochen. Es wird von ihm gesagt, dass er nicht gestorben ist, weil er ein göttliches Leben geführt hat. Wenn es aber so ist, wie es im Hebräerbrief ist, dass es bestimmt ist für den Menschen, einmal zu sterben, dann könnte er aufgehoben sein, damit dieser heilige Mann aus der Zeit vor der Sintflut noch einmal auftaucht und als Zeuge Jesu dasteht. Jesus hat einmal im Blick auf die Apostel gesagt, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Wenn die Gemeinde Jesu nicht mehr deutlich zum Reden kommen wird, dann kann Gott auch Tote schicken, die der Welt ins Gewissen reden. Aber wir sollten uns nicht einreden, dass die Welt sich bekehrt, weil hier Tote wiedergekommen sind. Wichtig ist, die Macht dieser Leute liegt in ihren Worten. Durchs Wort Gottes kommt die Predigt. Und aus der Predigt kommt der Glaube. Ich kenne niemanden, den ich mit diesen beiden Zeugen am Ende der Zeiten vergleichen könnte. Aber Gott hat seinem Wort immer wieder Vollmacht verliehen. Und dadurch sind Menschen zum Glauben gekommen. Und es wäre eine großartige Sache, wenn du dich an unseren Heiland Jesus hältst, weil durch das Wort dir klar geworden ist, dass er der Retter ist. In jedem Fall wissen wir, Gott kommt zum Ziel. Ob wir die Zahlen und Zeiten 1:1 wörtlich nehmen müssen, können wir nicht ganz genau sagen. Aber wir wissen, wenn der Tag kommen wird, dann werden die Kinder Gottes es merken und sie werden auf den Herrn hören und sie werden dann mit ihm in aller Ewigkeit zusammen sein. Und was die Welt angeht, auch wenn es noch so dunkel auf der Welt ist, Gott hat immer noch Möglichkeit, zu den Menschen zu reden. Da schickt er am Ende der Zeiten diese beiden Zeugen. Der Antichrist wird sie töten. Und er wird die Menschen so einschüchtern, dass sie sich nicht wagen, diesen beiden Zeugen die letzte Ehre zu geben. Aber darauf kommt es auch gar nicht an. Gott wird sie wieder erwecken. So wird es in der Offenbarung gesagt. Aber Gott wird in dieser letzten Zeit auch noch andere Probleme auf die Welt schicken. Hungersnöte, Seuchen, Naturkatastrophen. In der Offenbarung, da wird gesagt, es wird so heiß werden, dass die Menschen kaum ertragen können. Es wird Seuchen geben. Da ist die jetzige sogenannte Corona-Pandemie, von der man gar nicht richtig weiß, was man davon halten soll. Nichts daneben. Die Menschen werden eine böse Drüse haben und sie werden sich vor Schmerzen die Zungen zerbeißen. Aber nicht, weil Gott den Menschen gern wehtut. Nein, weil er möchte, dass sie aufwachen und zu ihm umkehren. Die ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. Manchmal eben auch durch solche endzeitliche Zeichen. Offenbarung ist wirklich ein Buch, wo es einem manchmal Angst und Bange werden kann. Aber am Ende der Offenbarung, da wird von der neuen Welt geredet. Der Welt, wo ja das erneuerte Jerusalem ist. Wo Gott bei den Menschen wohnt. Und es keine Schmerzen, kein Leid und kein Geschrei mehr geben wird. Da gehen wir hin. Dort werden wir in Ewigkeit sein. Und dort darfst auch du sein. Also, ganz gleich, ob diese Zahlen 1:1 sind. Wenn sie 1:1 sind, dann werden wir Gott preisen darüber, wie korrekt zum Schluss alles eintrifft. Und wenn sie symbolisch sind, dann werden wir sehen, ach Gott, Gott weiß, was er tut. Und er hat es uns ja schon deutlich gemacht. Und manches haben wir in diesem Leben schon erfahren. Möchte der Herr uns helfen, dass wir nicht an äußeren Formalitäten hängen bleiben bei der Schrift, sondern an unserem Herrn Jesus. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus, hab Dank, dass du uns dein gutes Wort gegeben hast. Und es gibt manchmal Fragen, die kommen uns beim Bibellesen auf. Und manches werden wir nicht richtig erkennen. Und bei manchen Dingen haben Geschwister auch verschiedene Meinungen. Aber hab Dank, dass du der bist, der alles weiß. Und vor allen Dingen der bist, der mit uns zum letzten guten Ziel kommt. Hab Dank, dass wir nicht auf Probleme in dieser Welt warten, dass wir nicht auf den Antichristen warten, obwohl wir wissen, die Finsternismacht wird einmal sehr stark hier sein. Hab Dank, dass wir auf dich warten können. Und wenn du kommst, dann dürfen wir bei dir sein für alle Zeit. und dann wird es keine Not mehr geben und keine Schmerzen und keine Tränen mehr. Hab Dank, dass wir an deiner Hand durchs Leben gehen können und dich für alle Ewigkeit dort drüben einmal sehen. Herr, wir wollen dich jetzt aber auch bitten, für die, die heute schon unter den Finsternismächten leiden, für deine Kinder in den Verfolgungsgebieten, in Afrika, in Persien, im Irak, Iran oder auch jetzt in Afghanistan, wo die Taliban wieder an die Macht gekommen sind, oder in Rotchina, oder dort in Nordkorea. Lass sie immer wieder freudig in die Zukunft schauen. Denn die Leiden dieser Zeit sind nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die du einmal bringen wirst. Und Herr, es wäre jetzt noch so vieles zu nennen, für was wir beten sollten, wo wir Fürbitte halten müssen. Es geht uns so schnell unter. Wir möchten alles das, was unser Herz noch bewegt, mit den Worten zu deinem Vater bringen, Herr Jesus, die du uns einmal gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen. In Jesu Namen, Amen. In Jesu Namen, Amen. Nun, liebe Geschwister, lade ich euch wieder ein, in der nächsten Woche am Donnerstag euch wieder in die telefonische Bibelstunde einzuklicken. Und wir werden wohl den sogenannten Emmauskurs in den nächsten Bibelstunden betrachten. Das ist ein Bibelkurs über die Grundlagen des christlichen Glaubens. Macht auch andere dann auf diese Bibelstunden aufmerksam. Wer dem Evangelium noch fern ist, wird das eine oder andere vielleicht hören, was er so noch nie gehört hat. Und uns, die wir schon im Glauben stehen, wird es uns stärken. Und an vielen Stellen wird es wahrscheinlich auch noch unseren Blick weiten über das hinaus, was wir jetzt schon können. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Tag. Gott befohlen.